Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Daumen und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute wieder mit Dennis am Start. Moin, Dennis.
Hi, servus. Freut mich, dass es geklappt hat. Wir schauen uns heute die dritte Woche an, was da so abgehen wird in der NFL. Sind wieder ein paar ganz gute Spiele dabei. Eins hat jetzt schon stattgefunden, auf das werden wir wahrscheinlich als erstes zurückschauen. Und dann nehmen wir uns wie gewohnt erst die 19 Uhr Spiele und danach das späte Programm vor.
Genau, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Texans gegen Panthers. Nehmen Freitag auf, also das Spiel war praktisch heute Nacht. Am Ende setzen sich die Panthers mit 24-9 durch und stehen 3-0. Wie stehst du zu den Panthers?
Das ist gut, dass du es gleich ansprichst. Wir hatten es ja in der Season Preview schon mal, dass wir gesagt haben, welches Team eventuell dieses Jahr überraschen konnte. Da hatte ich die Panthers ja in den Raum geworfen. Und das sozusagen damit verknüpft, dass Sam Darnold gut in die Saison startet mit seinem neuen Team, dass man seine Fehler und seine wirklich vermeidbaren Interceptions, Fumbles etc., dass er einfach nicht gut gespielt hat, dass man das vielleicht auf die Jets schieben kann. Und bis jetzt muss man sagen, hat er wirklich nicht enttäuscht. Hat in der Saison jetzt schon 3 Siege eingefahren. Wahrscheinlich mehr, als er bei den Jets jemals hatte, so ungefähr.
Gefühlt,
und,
ja.
Genau, und deswegen, überrascht in der Hinsicht, dass es dann wirklich jetzt bei 3-0 steht. Man muss halt dazu sagen, dass das Schedule jetzt auch nicht so geisteskrank hart war. Ich meine, wir hatten die Texans vor der Saison als eines der schlechtesten Teams bei uns behandelt. Die sahen jetzt besser aus die ersten paar Wochen, als man es vielleicht vermuten konnte. Aber im Endeffekt dann da einen Rookie-Quarterback zu starten, da war das Ding eigentlich schon von vornherein sehr, sehr schwer zu gewinnen. Und man hat es jetzt geschafft, das Ganze in der ersten Halbzeit noch relativ ausgeglichen zu gestalten. Aber dann war es irgendwann klar, dass sich dann doch die Qualität der Panthers durchsetzen wird.
Kleine Frage an dich, die Panthers stehen jetzt 3-0. Weißt du, was letztes Mal passiert ist, als die Panthers 3-0 standen?
Da werden sie wahrscheinlich ihre 15-1-Season gespielt haben und bis in den Super Bowl gekommen sein. Wenn ich mir jetzt so den Schedule anschaue, der jetzt auch in der Zukunft noch vor den Panthers liegt, dann ist das vielleicht gar nicht so abwegig, dass sie wieder in die Playoffs kommen. 15-1 würde ich jetzt mal als sehr hoch gegriffen, oder dann in dem Fall sogar 16-1 würde ich als sehr, sehr hoch gegriffen ansehen. Aber ich habe es gerade eben extra vor der Aufnahme nochmal kurz nachgeschaut. Sie haben tatsächlich bis zu der Woche 16, wo sie gegen die Buccaneers spielen, jetzt erstmal kein Team, was aktuell, gut, es sind erst 2 Spieltage gespielt, einen Winning Record hat. Stimmt. Also es ist wirklich absolut machbar, gerade in den nächsten Wochen, wenn man sich überlegt, dass danach die Cowboys und Eagles rankommen und dann hast du mit Vikings, Giants und Falcons direkt 3 Teams hintereinander, die alles andere als gut ausgesehen haben bis jetzt in der Season und alle 0-2 stehen. Das heißt, da eventuell 3 Siege einfahren, das in den nächsten 5 Spielen und die halbe Miete ist schon durch. Also man kann auf jeden Fall mit den Panthers rechnen.
Ja, zusätzlich hatte man das letzte Mal, als man 3-0 stand, auch den MVP. Also schauen wir mal, ob Sam Darnold oder CMC das hinbekommen. Wo wir schon von CMC reden, hat sich ja etwas verletzt, war dann ruled out für den Rest des Spiels mit einer Muskelverletzung. Es gibt noch keine Neuigkeiten zu ihm. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass er lange ausfällt, ganz im Gegensatz zu seinem Mitspieler und Cornerback J.C. Horn, der sich eine Fußverletzung zugezogen hat. Es sieht in Slow-Mo leider sehr stark nach Achillessehnenriss aus. Wir hoffen es nicht, aber da ist man sich eigentlich schon ziemlich sicher. Hat auf Twitter mal wieder die Debatte über die Turffields ausgelöst. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ja, ich glaube, das ist dann immer eine Überreaktion, wenn dann Verletzungen passieren, dass man das dann irgendwie auf den Boden abwälzt. Schwierig zu sagen, ob das. Also es sind so viele Faktoren. Es knallen Leute mit so viel Gewalt aufeinander ein. Dann immer zu sagen, es liegt am Boden. Ich meine, es gibt ja auch so vielen anderen Spielen haben sich Leute auch schon verletzt, wo das dann irgendwie auf einem anderen Untergrund passiert ist. Ich weiß nicht.
Also ja, der große Kritikpunkt ist halt, dass die Non-Contact-Injuries viel häufiger sind. Also ich glaube, man hat es auch letztes Jahr gesehen, wenn ich nicht komplett daneben liege, spielen die Giants ja auch auf AstroTurf. Und da hattest du ja das Problem, dass sich die 49ers, ich glaube, zwei Spieler im selben Spiel das Kreuzband gerissen haben, bei Non-Contact-Aktionen. Also es fällt schon jedes Jahr auf. Ich kann den Kritikpunkt irgendwo verstehen. Aber ob es jetzt letztendlich nur im Rasen liegt oder da halt auch nicht eine große Menge Unglück dabei ist, ne, das lässt sich so, finde ich, schwer sagen.
Ja. Kleine Info habe ich tatsächlich schon zu CMC. Und zwar ist die Nachricht heute reingekommen, noch gar nicht so lange her, dass er anscheinend die IR-Liste vermeiden kann. Also es ist auf jeden Fall eine Verletzung, die jetzt nicht so heftig sein wird wie letztes Jahr, dass er dann im Endeffekt nach drei Spielen raus ist. Man hat ja mit Hubbard auch noch ordentlich nachgelegt in diesem Draft, hat ja auch in dem Spiel dann noch eine ganz gute Rolle gespielt. Also man ist nicht so aufgeschmissen, dass man jetzt so ein, zwei Spiele nicht ohne ihn überleben könnte. Von daher sehe ich das jetzt nicht auf die ganze Season als großes Hindernis, dass er sich da jetzt eine kleinere Verletzung zugezogen hat.
Mhm. Ja, ich finde recht viel mehr. Wir haben das Spiel jetzt mal grob angeschnitten. Es war jetzt nicht so die hochklassige Partie. Ganz im Gegensatz zu gleich dem ersten Spiel, das ich im 19 Uhr Zeitslot ansprechen will. Die Chiefs gegen die Chargers. Das ist natürlich eine absolute Bombe. Also wir haben hier ein Division-Matchup. Die Chiefs 1-1, die Chargers 1-1. Ich sehe den Vorteil klar bei den Chiefs. Auch durch die schwache Leistung von Sam Darnold letzte Woche. Justin Herbert. Der spielt in meinen Augen deutlich schlechter als in seinem Rookie-Jahr.
Ja, man muss noch dazu sagen, dass die Chiefs jetzt in den beiden Spielen, die sie absolviert haben, auch wirklich auf starke Gegner getroffen sind mit den Ravens und mit den Browns. Die Offense sah in beiden Spielen richtig gut aus, also daran lag es auf jeden Fall nicht. Man hat jetzt gegen die Ravens dann doch relativ viele Punkte kassiert, aber ich glaube trotzdem, dass man hier jetzt als man hat das Heimspiel als 6,5 Punkte Favorit, geht man in die Partie rein, und ich glaube, das ist auch genau da, wo ich das einordnen würde, wenn nicht sogar noch eher in Richtung der Chiefs. Die Chargers haben letzte Woche ein Spiel verloren, das sie eigentlich nicht hätten verlieren dürfen, und sind jetzt da schon so ein bisschen unter Druck. Justin Herbert hat die gleichen Probleme, die ungefähr jeder Quarterback in seinem zweiten Jahr hat, dass man da so ein bisschen in ein Loch fällt, weil die anderen Teams eben dann die Chance haben, sich besser darauf vorzubereiten. Über so eine Offseason kann man natürlich immer noch mehr Film gucken, als das dann so in der Saison der Fall ist, vor allem, weil ja letztes Jahr auch am Anfang erstmal keiner davon ausgegangen ist, dass er für die Chargers überhaupt auf dem Feld steht. Deshalb, ich glaube, er wird sich dann noch fangen im Laufe der Saison, aber für dieses Spiel würde ich sagen, sind die Chiefs auf jeden Fall verdient in der Favoritenrolle.
Zumal man auch hier anmerken muss, Pat Mahomes hat in seiner Karriere erst zweimal Back-to-Back verloren. Ne? Also das ist definitiv ein Punkt, den man hier auch noch aufführen kann. Die Chargers haben das Spiel gegen die Cowboys in meinen Augen echt weggeworfen, und von dem her gehe ich hier eindeutig mit den Chiefs. Dann haben wir wahrscheinlich das langweiligste Spiel in einem Timeslot, und zwar Jacksonville gegen Arizona. Kyler Murray, der Spieler mit den meisten MVP-Wetten auf seinem Kopf im Moment, hat in zwei Spielen insgesamt 9 Touchdowns und gut 3 Picks, aber trotzdem. Die Cardinals letzte Woche mit dem blauen Auge davongekommen gegen die Vikings. Ich habe schon deutlich verdientere Siege gesehen. Die Jaguars bis jetzt voll Katastrophe. Von dem her fällt mir auch hier eigentlich relativ einfach, ein Team zu nehmen, und das wären eindeutig die Cardinals.
Da kann ich auf jeden Fall auch nur mitgehen. Also was ich von denen bis jetzt gesehen habe, war richtig stark. Auch die Defense hat sich deutlich verbessert gezeigt. Man hat da jetzt wirklich Leute, die ordentlich Druck machen können. Vorne Chandler Jones war ja letztes Jahr lange verletzt. J.J. Watt dazugeholt. Da ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. Und ich denke auch, was mich ein bisschen wundert, dass Jacksonville nur ein 8-Punkte-Underdog ist. Also gerade mal ein bisschen mehr als ein Touchdown. Da sehe ich die Cardinals deutlich, deutlich höher gewinnen als mit diesen 8 Punkten. deshalb auch da ganz klar, die Jaguars haben noch kein Anzeichen davon gezeigt, dass es irgendwie so großartig viel besser aussehen wird als letztes Jahr. Im Gegenteil, Trevor Lawrence, große Probleme bis jetzt in die Saison reinzukommen. Auch Urban Meyer muss sich, glaube ich, erstmal an die NFL gewöhnen. Das ist dann doch nochmal was anderes als College und jetzt mit dem Jahr Pause, das er gemacht hat. Das dauert alles noch ein bisschen. Robinson sah jetzt auch nicht so stark aus wie in seinem Rookie-Year. Deshalb spricht auch in dieser Partie eigentlich alles dafür, dass der Favorit sich da klar durchsetzt.
Ja, an der Stelle gibt es noch einen ganz lustigen Fakt, finde ich. Letztes Jahr in Woche 1 hat ja Jacksonville gegen die Colts, muss das gewesen sein, gewonnen. Und dann gab es diesen schönen Post mit Not satisfied with 1-0. Ja, seit dem Tweet steht man 0-17. Der fällt dann eher in die Kategorie Didn't Age Well, ungefähr so wie meine Justin Herbert Tags. Also, ja.
Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt zum nächsten Spiel gehen. Wie sieht's mit Bengals gegen Steelers aus?
Interessant. Steelers letzte Woche verloren. TJ Watt verletzt raus gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt ausfällt. Das muss ich nebenbei mal schauen.
Auf jeden Fall wird er das Spiel nicht spielen.
Wird nicht spielen, gell? Also ich habe gelesen, es gibt theoretisch die Chance, dass er spielt, aber es ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Ist natürlich ein Keyplayer für die Steelers, ganz klar. Die Bengals letzte Woche verloren. Nicht sonderlich überzeugend gespielt gegen die Bears. So ungern ich es sage, obwohl, nein, ich sag's nicht. Ich sag, Joe Burrow hat nach 3 straight Picks in 3 Drives diese Woche ein Bounceback-Game und die Bengals upsetten die Steelers.
Tatsächlich ist das erste Spiel, wo wir uns nicht einig sind. Ich glaube, das, was ich letzte Woche von den Bengals gesehen habe, war enttäuschend genug, dass ich jetzt doch den Steelers, den ich vor der Saison nicht unbedingt große Chancen eingeräumt habe, die hier den Vorteil gebe oder den Zuschlag. Gerade wenn ich mir so ein bisschen die Statistiken anschaue, dass sie einfach 7 Punkte mehr in der Saison bis jetzt geschafft haben mit 26 und die Bengals gerade mal bei 19,4 Punkten stehen, denke ich, dass es, wenn man sich die anderen Bengals-Spiele angeschaut hat, wo es eher wirklich Low-Scoring war, das den Unterschied machen könnte, dass die Steelers dann eben doch in der Offense die eine oder andere Waffe haben, um dann vielleicht nochmal das eine explosive Play machen zu können, was dann den Unterschied ausmachen kann. Najee Harris hat mir letzte Woche schon deutlich besser gefallen als in der ersten Woche. Der kommt langsam in Fahrt und zeigt, warum er dann so hoch gepickt wurde. Von Big Ben bin ich immer noch nicht überzeugt, aber ich glaube trotzdem, dass die Steelers das machen werden, aber das wird eine enge Partie auf jeden Fall. Also da kann ein kleiner Fehler, der dann vielleicht die Field Position flippt, kann dann das Ding entscheiden.
Ja, ich hoffe auf die Bengals, weil ich kann die Steelers nicht leiden. Deshalb nehme ich jetzt hier mal die Chance und gehe mit dem Underdog. Dann würde ich sagen, reden wir über Browns Bears. Auch das interessantes Spiel. Ich lese gerade, OBJ steht wohl vor seinem Saisondebüt gegen die Bears. Wie viel er dann spielt, bleibt abzuwarten. Es wäre natürlich wichtig, dass er bald wirklich bei 100% ist. Jetzt mit der Verletzung von Jarvis Landry, der jetzt auf der IR ist. Justin Fields wird starten gegen die Browns. Schwierige Sache. Sage ich ganz ehrlich, sehr schwierige Sache. Die Browns sind wahrscheinlich die Line mit den Niners und den Eagles zusammen, gegen die ich meinen Rookie-Quarterback eigentlich nicht spielen lassen will in seinem ersten Spiel. Schauen wir mal. Aber auch hier, Cleveland war in Woche 1 stark gegen Kansas. Cleveland war letzte Woche, hat verdient gewonnen. Ich gehe da mit Cleveland zu 100%.
Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, es kommt gar nicht so darauf an, dass Beckham da jetzt irgendwie 80-90% des Snaps spielt. Ich denke, es ist einfach gut, dass er wieder da ist. Das zieht auch Aufmerksamkeit. Jetzt, wo Landry nicht da ist, hat man da wenigstens einen Namen, der da im Passing-Game ein bisschen für Furore sorgen kann. Und außerdem muss man ganz klar sagen, dass die Browns eben ihr ganzes Spiel über das Run-Game aufziehen. Und das ist wirklich relativ gut gelaufen in den ersten Wochen. genau deshalb, du hast gesagt, als Rookie gegen diese Front zu spielen, ich glaube, es gibt deutlich einfache Einstiege in so eine Saison und jetzt den ersten Start von Justin Fields. Ich bin froh, dass er spielt, das war ja auch mein Lieblingsquarterback in dem Draft, habe ich ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich finde, dass man ihn hätte relativ hoch nehmen sollen. Deshalb bin ich froh, dass er da jetzt auf dem Feld schon ist. Aber ich glaube, dass es für diese Woche auf jeden Fall noch nicht zum Sieg reicht.
Ich hätte ihm nächste Woche sein Debüt gegeben. Gegen die Lions wäre, denke ich, deutlich angenehmer als gegen Edge Rusher Duo aus zwei First Overall Picks mit Jadeveon Clowney und Myles Garrett. Also, ja, ob der auch Geister sieht, bleibt abzuwarten. Zach Wilson hat die Erfahrung ja letzte Woche machen müssen. Du gehst auch mit den Browns?
Yes.
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Bills gegen Washington. Red du erstmal über das Spiel, ich muss noch nebenbei was raussuchen.
Okay. Ja, ist tatsächlich auch ein Matchup, was ich sehr interessant finde, weil das so von dem Aufbau her ähnlich ist wie in der ersten Woche, wo die Steelers gegen die Bills gespielt haben und sie vor ordentliche Probleme gestellt haben mit ihrer guten Defense und gerade mit ihrer guten D-Line. Wir hatten gerade bei den Browns über die D-Line geredet und ich denke, dass Washington auch ein Team ist, was mit gerade mit Chase Young und mit Allen da vorne drinnen über Leute verfügt, die auch ordentlich Druck auf den Quarterback machen können. Wir hatten auch schon darüber geredet, oder du hast auch mit Victor darüber geredet, dass Josh Allen in diesem Jahr noch gar nicht wie der Josh Allen von letztem Jahr aussieht, der in der MVP-Conversation ja ein Wörtchen mitgeredet hat, das am Ende nicht geworden ist, aber zumindest eine richtig, richtig starke und gute Saison gespielt hat. Er fühlt sich einfach noch gar nicht wohl. Die ganze Offense hat noch nicht so richtig geklickt. Zumindest in der ersten Woche. Letzte Woche dann gegen Miami ja, ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Man hat aber auch gegen eine ganz, ganz schwache Miami Dolphins Mannschaft gespielt, bei der Tua verletzt ausgefallen ist. Man hat dann eben auch von den Fehlern des Gegners profitiert, gute Field Positions gehabt wegen Interceptions. Und deswegen ist es wirklich interessant zu sehen, ob die Bills jetzt mit dem nächsten defense-starken Brocken vor der Nase es schaffen, ihren Rekord dann auf 2-1 zu stellen. Tatsächlich glaube ich, dass das auch eine enge Kiste wird, gerade weil Heinicke für Washington jetzt seinen ersten Sieg geholt hat und auch wirklich gar nicht schlecht aussieht. Terry McLaurin sieht von den Wide Receivers, die im dritten Jahr sind, wenn man es mit Metcalf und mit Brown vergleicht, wirklich ja, wie der Topmann aus. Also der ist wirklich jedes Geld wert. Hat man da wirklich einen guten Mann gezogen. Ja, auf der anderen Seite hast du mit Stephon Diggs natürlich auch einen Wide Receiver, der richtig, richtig gut sein wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Bills das machen. Allerdings finde ich, dass die 7,5 Punkte, die sie Favorit sind, eventuell etwas hochgegriffen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher so in Richtung Field Goal Game gehen wird.
Ja, sehr interessant. Ich denke, obwohl ich Taylor Heinicke sehr mag, obwohl er bei Washington spielt, dass die Bills das trotzdem machen werden. Irgendwann wird Josh Allen zur Form finden, hoffe ich zumindest. Aber selbst wenn nicht, also die Giants hätten letzte Woche fast gewonnen. Also denke ich mal, dass die Bills das auch auf jeden Fall schaffen. Was ich jetzt ganz interessant finde, es ist ja jetzt eigentlich schon relativ sicher, dass das Washington Football Team seinen Namen wieder ändern wird. Es stehen ja einige Namen im Gespräch. Ich habe jetzt nach der es gab ja eine 8-Namen-Shortlist. Ich habe gelesen, dass die auf 4 gekürzt wurde. Ich finde gerade nur die 4er-Liste nicht mehr. Deshalb muss ich aus dem Kopf machen. Ich weiß, dass die Namen, die zur Debatte stehen, Red Hawks, Red Wolves, Brigade und ich glaube Armada waren. Ich glaube, das waren die 4, die zur Wahl stehen. Sind das Namen, wie du möchtest, dass dein Franchise heißen würde? Oder hättest du da andere Vorschläge?
Tatsächlich, jetzt wenn du es so spontan sagst, würde ich Red Wolves eigentlich ganz gut finden. Da hat man dieses Red von Redskins noch drin, was dann zumindest für den Uniformen passen würde. Und hat das nicht komplett über Bord geworfen. Ich finde dieses Football-Team irgendwie schwachsinnig. Also ich finde
schrecklich,
Sache, dass sie jetzt davon versuchen, wieder wegzukommen und sich einen guten Namen zu suchen. Aber Armada war ja das letzte, glaube ich.
Ja.
das wäre ein Name, dann können sie das irgendwie auch bei Footballteam lassen, weil das hat ja irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was das irgendwie krass mit Washington zu tun haben sollte.
Auch das Concept Art für die Red Wolves sieht extrem cool aus, muss ich sagen. Ich hatte Presidents, das stand auf der 8, auf der 8er Shortlist, sehr spannend gefunden, gerade weil es mit Washington eben echt gut passen würde. Aber da bin ich mal gespannt. Am Ende entscheiden sie sich wahrscheinlich eh für Armada oder so, weil Dan Snyder ist jetzt nicht so das hellste Köpfchen. Warten wir mal ab, das wollte ich an der Stelle nur mal reinwerfen, weil Washington Football Team, langsam gewöhnt man sich dran, aber es klingt immer noch wirklich, wirklich schrecklich. Genau, ich gehe bei dem Spiel mit den Bills. Ich glaube, dass es eindeutig als 3 Punkte wird. Aber ich glaube auch, dass es maximal 7 Punkte werden. Also wir sind da schon in einer ähnlichen Range. Würde ich sagen, gehen wir zu einem Division-Duell, nämlich Titans gegen Colts. Und das wird jetzt sehr interessant. Die Titans sind 1-1, die Colts sind 0-2. Sind irgendwie nicht so die Top-Teams, wie man vor der Season vielleicht erwartet hätte, dass sie sich richtig um die Division battlen werden. Carson Wentz hat nicht einen, sondern 2 verstauchte Knöchel. Also ob der spielt, ist noch fraglich. Tennessee kommt ja stark aus der letzten Woche mit einem, ja, dann doch recht ansehbaren Sieg gegen die Seahawks. Dennis schaut schon ganz traurig. Deshalb genieße ich das gerade ein bisschen. Derrick Henry natürlich mit einer Monster-Performance, ne? Hat mir schön mein Fantasy-Match verkackt, danke dafür. 44 Punkte gemacht. Ja. Für mich ist das eine relativ eindeutige Nummer, dass die Titans das machen werden. Ich glaube, ich habe die Colts echt überschätzt und auch Carson Wentz.
Ja, ich glaube, da ist dein Eagles-Fan-Herz so ein bisschen durchgekommen von Carson Wentz. Konnte bis jetzt wirklich auch noch nicht so wirklich überzeugen. Ich denke, die einzige Gefahr für die Titans ist, wenn du halt von so einem Overtime-Sieg kommst und da so die Emotionen drin waren, dass dann das nächste Spiel dann so ein bisschen in Tief ist und man da vielleicht schwierig reinkommt nach so einer emotionalen Woche dann. Aber ich habe immer noch keinen gesehen, der Derrick Henry so richtig aufhalten kann.
Die Cardinals Defense.
Ja, aber letzte Woche nicht.
Ja, letzte Jahr Woche nicht.
Und er hat jetzt schon wieder 250 Yards zusammen. Und Junge. Das ist wirklich, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Colts da so viel entgegenzuwerfen haben.
Ja.
Und dann fehlt es auch einfach in der Offense. Ich meine, T.Y. Hilton ist immer noch verletzt. Carson Wentz ist angeschlagen. Wir haben es ja am Anfang der Saison schon gesagt, dass die Line auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Da waren auch nicht alle fit. Und das kann eigentlich auch nur an die Titans gehen.
Ja, ich muss das einmal kurz in den Raum werfen. Derrick Henry hatte gegen die Cardinals 58 Yards und ich glaube 40 davon waren im letzten Viertel. Und er ist trotzdem der Leading Rusher in der NFL. Einfach weil er guter Herr letzte Woche 182 Yards und 3 Touchdowns gelaufen ist. Zusätzlich fängt er jetzt auch Bälle. Also das ist ganz, ganz, ganz unangenehm. Bis jetzt war ja Derrick Henry so als Receiver überhaupt gar keine Option. Inzwischen fängt er dann doch den einen oder anderen Ball. Was mich ein bisschen besorgt, weil der große Grund, warum ich Najee Harris so cool fand, ist, dass er ähnlich ist wie Derrick Henry. Er ist nicht so breit, er ist nicht so kraftvoll und nicht so dominant im Lauf selber. Aber er ist auch noch ein Receiving Threat. Deshalb fand ich Najee so cool. Und jetzt fängt Derrick Henry auch an, Bälle zu fangen. Und wenn er mit seinen 1,92, 112 Kilo jetzt auch noch Bälle fängt, dann...
9 Stück hat er schon gefangen diese Saison. Also das sind wirklich, wenn du überlegst, 4,5 pro Spiel, das ist ein guter Wert für einen Running Back. Und dazu hat er 74 Yards, 8,2 Yards per Catch. Also von so einem Vieh kannst du dir da nicht viel mehr erwarten. Also das ist schon wirklich top.
Ja, also wirklich, das ist echt eine erschreckende Entwicklung für alle Nicht-Titans-Fans. Jetzt interessiert es mich gerade. Der hat einfach mehr Receptions als Miles Sanders. Das muss man auch mal so sagen. Ne? Miles Sanders ist dann doch eher so der Back, von dem man erwartet, dass er mehr Bälle fängt.
Ja. Und noch dazu muss man auch sagen, dass Julio Jones letzte Woche ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Er war ja in der Woche 1 auch eher abgemeldet, wenn jetzt er die Performance wieder einigermaßen halten kann und jetzt AJ Brown auch noch dazukommt und anfängt, die Bälle zu fangen, der ja auch eher einen Stotterstart in die Saison hatte. Also erst 92 Yards und 7 Receptions in den 2 Spielen. Ich denke, da kann man sich auch noch mehr erwarten von so einem Topmann. Und dann hat man eben dieses dreiköpfige Monster. Und dann muss Ryan Tannehill nur noch den Ball gut verteilen und die Defense einigermaßen halten und vielleicht auch die Line. Wobei das ja letzte Woche schon besser war als in der ersten Woche, als Chandler Jones da eigentlich in diesem Backfield gewohnt hat. Und deswegen spricht eigentlich alles auch mit diesem Sieg letzte Woche und dass die Colts wirklich schlecht gestartet sind und Verletzungsprobleme haben und Wentz nicht zeigen kann, dass er mal MVP-Kandidat war, spricht eigentlich alles für die Titans.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. 3 Spiele haben wir noch in dem Zeitslot. Ich würde sagen, wir gehen zu Patriots Saints. Könnte ein ganz interessantes Spiel werden. Beide 1-1. Die Patriots ja sehr unglücklich in Woche 1 gegen die Dolphins verloren. Die Saints sehr deutlich letzte Woche verloren und sehr deutlich in Woche 1 gewonnen. Die sind in meinen Augen eine absolute Wundertüte. Ich gehe mit den Patriots. Die Patriots haben mir das über die 2 Wochen souveräneres und vor allem konstanteres Spiel einfach gezeigt. Wie gesagt, Woche 1 hätte man auch gewonnen, wenn Sanu nicht an der 2 gefummelt hätte. Das muss man auch mal so sagen. Von dem her muss ich da mit den Patriots gehen. Ich bin ja großer Fan von Bill Belichick. Ich halte ihn ja für den besten Head Coach aller Zeiten. Und auch wenn es gegen Sean Payton geht, der definitiv ein Top 5 Coach in der NFL ist, für mich gewinnt das Spiel die Patriots und das nicht mal knapp.
Das ist tatsächlich auch ein Spiel, bei dem ich denke, dass die Patriots das gewinnen werden. Und die Saints, Victor hat es in eurer Review von der letzten Woche schon gesagt, sind einfach ein typisches Beispiel für ein Team, was nach Woche 1 komplett hochgehypt wurde und dann jetzt in Woche 2 dem ganzen Hype irgendwie nichts hinterher schieben konnte. In der ersten Woche, muss man auch dazu sagen, hat die Offense ja wirklich auch von der Field Position profitiert. Man ist dann gleich in Führung gegangen, dann hat Aaron Rodgers versucht, Hero Ball zu spielen und für ihn richtig untypisch Interceptions geworfen, die eigentlich dann direkt zum Gegner gegangen sind. Also das waren jetzt nicht mal irgendwelche Interceptions, die krass von den Defendern irgendwie rausgefangen worden sind, sondern das waren Interceptions, die eigentlich jeder NFL-Spieler dann fangen muss. Dementsprechend sah dann die Statline von Winston auch so aus, wie sie in der ersten Woche aussah, dass er zwar für viele Touchdowns, aber fast keine Yards geschmissen hat.
148 waren es.
Ja, genau, das war eine ganz seltsame Statline, dass er 5 Touchdowns schmeißt und nicht mal 150 Yards. Und in Woche 2 hat man eben gesehen, dass die Saints auf der Wide Receiver Position dann eben doch nicht so stark besetzt sind und eben die Probleme haben, die man vor der Saison da auch schon ausgemacht hat. Michael Thomas macht ja immer noch sein eigenes Ding. Das ist ja auch mit ein bisschen Drama verbunden. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch dazu führt, dass er da langfristig auflaufen wird oder ob man ihn dann vielleicht eventuell dann doch noch verschippert an irgendein anderes Team.
Der ist weg zu 100%.
Ja. Aber ohne ihn sieht es auf jeden Fall sehr mau aus. Und auch die Leute, die in der Preseason da so ein bisschen glänzen könnte, konnten. Callaway fällt mir da ein. Haben jetzt auch noch nicht so die krassen Stats aufs Papier gezaubert. Deshalb auch da die Patriots in der ersten Woche knapp verloren. Hatten sie auch ihren Rookie-Quarterback drin. Das hätten sie auch schon gewinnen können. Letzte Woche dann gewonnen und ich glaube, genauso geht es auch weiter. Und ich sehe da sogar einen Sieg, der deutlicher ist als die 3 Punkte, die sie Favorit sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall am Ende ein Touchdown-Unterschied.
Ja, zumal man auch noch bei den Saints anmerken muss, Center Eric McCoy ist raus für das Spiel. Das ist angesprochen. Also, Marquez Callaway war so die große Hoffnung für den Receiving Corps. Letzte Woche war Lil Jordan Humphrey Leading Receiver. Mr. Lacrosse hat auch nicht mehr viel gerissen. Und dementsprechend wird das für mich ein eindeutiger Sieg für die Patriots, auch wenn ich mich nicht komplett irre, dürfte Marshawn Lattimore wieder zurück im Lineup sein. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Bei ESPN wird er zumindest nicht als questionable oder out angezeigt. Also ich gehe davon aus, dass er spielt. Ja. Wird ein sehr interessantes Corner-Duo. Also ich war ja auch großer Befürworter von Paulson Adebo. Den und Marshawn Lattimore zusammen freue ich mich schon drauf.
Ja, wird aber trotzdem.
Wird trotzdem nichts. Keine Frage. Ja. auch so wie Mac Jones bis jetzt spielt, der spielt einfach sehr sicher. Also der hat wenig Fehler in seinem Spiel, der hat jetzt auch nicht so die Highlight-Plays, ne? Aber er spielt halt, er ist halt einfach gefühlt im ersten Jahr dann doch sehr in dieser Game-Manager-Rolle drin. Aber das, damit kannst du auch weit kommen. Also, und gegen die Saints wird das reichen. Gehen wir zum Lowlight der Woche. Giants gegen Falcons. Not gegen Elend. 0-2 gegen 0-2. Ich glaube, wenn man nicht Hardcore-Fan ist, dann schaut man sich das Spiel gar nicht erst an. Was mich etwas verblüfft hat, beziehungsweise, nee, vergiss es, ich hatte einen falschen Stat im Kopf. Ich wollte schon sagen, Josh Rosen wirft gar nicht so schlecht zur Zeit, aber der hat ja keine Touchdowns, keine Picks, der ist einfach letztes Viertel am Bälle rumwerfen, damit er sein Geld auch irgendwie verdient und Brötchen nach Hause bringt. Ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf das Spiel. Und so elendig schlecht beide Teams sind, ich befürchte, dass die Giants gewinnen werden und deshalb gehe ich mit den Falcons.
Okay, die Logik musst du mir dann nochmal in der Runde wieder erklären, was du dir da zusammendichtest. Ich gehe tatsächlich mit den Giants. Ich habe die, fairerweise nicht nur die Lorbeeren für den Panthers-Pick abzuholen, auch als ein mögliches Team vor der Saison genannt, die eventuell überraschen können. Was sie bis jetzt gemacht haben, ist deutlich negativ zu überraschen. Da lacht nicht so laut, die NFC ist jetzt nicht gerade für bekannt, dass sie eine sehr, sehr starke Division ist.
Da höre ich einen verbitterten Seahawks-Fan von letzten Wochenende, ja.
Selbst mit 0-2 kann man da ja noch durchaus was reißen, weil normalerweise reichen ja 7 Siege für den Division. Also so 500 zu gehen, ist da schon auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Jahr. Genau, weiter im Text, die Falcons haben wir natürlich letztes Jahr auch nicht überzeugen können, aber letztes Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers natürlich auch ein hartes Los gezogen. Haben das sogar dann teilweise in der zweiten Hälfte nochmal relativ spannend gestalten können. Man hat jetzt auch gesehen, dass Kyle Pitts eben nicht nur die Targets bekommt, sondern ab und zu auch mal so einen Ball festhält. Das war in der ersten Woche nicht immer der Fall, also hat mir gut gefallen, wie der sich da eingebracht hat. Ist als Rookie Tight End auch sicher nicht so einfach, in so einer Offense zu spielen, bei der nicht so viel geht. Patterson als Running Back hat mich brutal überrascht, dass er da irgendwie so viel Erfolg hat, nachdem er schon Wide Receiver ausprobiert hat und irgendwie er so der Kick-Returner ist, rennt er jetzt auf einmal als Running Back rum und macht das gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz zeigt das eigentlich schon das Problem, wenn du einen Kick-Returner als deinen Running Back aufstellen musst. Dann kann die Offense nicht so gut sein. Und man muss auch dazu sagen, dass Calvin Ridley jetzt noch nicht so, also er war jetzt nicht schlecht oder so, aber er hat jetzt noch nicht die Zahlen aufgelegt, die ihn letztes Jahr zum Yards Leader in der ganzen NFL gemacht haben. Und deswegen alles in allem machen das für mich die Giants in einem Spiel, das ich auch sicher nicht außerhalb der Red Zone anschauen werde.
Ja, wie gesagt, ich gehe mit den Falcons einfach aus der Hoffnung, dass die Giants verlieren. Fände schon ganz schön, wenn die 0-3 gehen. Ich muss auch sagen, es hat nicht geklickt letzte Woche bei den Giants. Die Falcons haben immer noch Matt Ryan als Quarterback, ne? Und eigentlich auch, Calvin Ridley muss irgendwann ein gutes Spiel haben. Das kann wirklich nicht sein. Die Giants haben eine starke Secondary, von dem her wird das ultra spannend. Das Spiel wird elendig schlimm anzusehen, denke ich einfach mal, weil da zwei in meinen Augen echt inkompetente Offenses gegeneinander spielen. Von dem her würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell weiter zum nächsten Spiel, nämlich Lions gegen die Ravens.
Ja, tatsächlich auch ein Spiel, was ich wieder deutlich interessanter finde. Die Ravens kommen jetzt von ihrem Upset, kann man ja eigentlich schon fast sagen, gegen die Kansas City Chiefs. Mahomes das erste Spiel verloren im September, auch seine erste Interception geworfen im September und Lamar Jackson das erste Mal auch gegen ihn gewonnen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Ravens diese Welle weiterreiten können, auch weil die Lions zwar dann doch letzte Woche ganz gut mitgehalten haben, aber auch einfach in der Offense nicht konkurrenzfähig sind. Also auf der einen Seite hast du mit den Ravens ein Team, der Run-Game funktioniert mit Lamar Jackson irgendwie immer noch genauso gut, auch wenn jetzt kein richtig, richtig guter Running Back da mehr im Backfield rumsteht, aufgrund der Verletzung. Er hat jetzt dann im letzten Spiel auch selber über 100 Yards Rushing aufs Feld gebracht. Dann hast du mit Hollywood Brown jemanden, der in diesem Jahr meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut gespielt hat und irgendwie bestätigt, was er so in der zweiten Hälfte der letzten Saison schon gezeigt hat. Und auf der anderen Seite hast du bei den Lions eigentlich nur Hockenson, der da irgendwie so ein bisschen die Fahne hochhält. Und deswegen gewinnen das Ding die Ravens.
Ja, stimme ich dir grundsätzlich zu. Wer ihn nicht letzte Woche noch stark fand, war Quintus Cephas. Aber abgesehen von dem, ja, die Lions sind halt die Lions, ne? Ich kenne die Lions als schlechtes Team. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird so schnell. Ja, ich muss mir, so wenig ich die Ravens mag, werde ich mit den Ravens gehen, einfach weil die Lions in meinen Augen nicht konkurrenzfähig sind.
Da habe ich tatsächlich nach der ersten Woche, als man da relativ knapp gegen die 49ers verloren hat und sich dann noch so zurückgekämpft hat, die Nachricht gelesen, dass Dan Campbell heißt, glaube ich, der Coach von ihnen,
ja.
Change the culture, weil jetzt die Leute sich quasi mal anstrengen und dann eben sich nicht abschlachten lassen. Das nach einer Woche zu sagen, in der man verliert, wir sagen, he changed the culture, weil man halt eben bis zum vierten Viertel noch durchgespielt hat. Also wenn du beim ersten Saisonspiel, wo du noch 0-0 stehst, nicht irgendwie bis zum vierten Viertel durchspielst und dann versuchst, das Ding noch umzubiegen, mit freundlicher Hilfe noch von den 49ers, die dann auch wirklich alles dafür getan haben, dass die Lions da wieder ins Spiel zurückkommen. Wenn man dann solche Schlüsse zieht, dann gehört das auch in die Kategorie zu den Leuten, die die Saints nach dem ersten Spiel in die Top 5 Teams stecken. weil letzte Woche dann gegen die Packers ist das Ganze dann wieder krachend gegen die Wand gefahren und die Culture ist immer noch genau gleich. Kann ich jetzt alle Leute enttäuschen, die da irgendwie gedacht haben, dass nach einer Woche, wo man knapp verliert, dann irgendwelche Wunder passieren. Die Lions sind immer noch die Lions und im Zweifel versagen sie. So einfach ist es.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Man hat es als Lions-Fan und als Fan im Staat Michigan, wenn man ja nicht mal im College-Football leicht, also ich glaube, da leidest du. Den Artikel, den du da erwähnt hast, der beschreibt das eigentlich ganz gut. Wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist auch der letzte Titel, den die Stadt Detroit in irgendeiner Sportart gewonnen hat, der Pistons. 2-4, gell? Ja, aber die Red Wings haben 2-8 den Stanley Cup gewonnen. Aber ja, das ist eine Stadt, die wirklich in jeder Sportart vertreten ist. Also im Football, im Basketball, im Eishockey, in der MLB. Und die haben seit 2008 keinen Titel mehr gewonnen. Ich glaube, in Boston lacht man da nur drüber. Oder in Florida. Als die Florida Sports Teams in letzter Zeit sowieso geisteskrank. Aber als Michigan, Einwohnerstaat des Michigan, kann man einem als Sportfan eigentlich irgendwie schon leid tun, die letzten Jahre. Das wäre es zum 19 Uhr Slot. Gehen wir zum 22.05 Uhr zu den beiden Spielen. Fangen wir mit dem, ich weiß gar nicht, welches langweiliger wird. Wir haben in beiden Spielen ein ziemlich gutes Team gegen ein ziemlich schlechtes Team. Fangen wir einfach mit den Broncos gegen die Jets an. Was soll man sagen? Zach Wilson hat letzte Woche das Spiel seines Lebens gemacht. Nicht. 4 Picks musst du auch erstmal werfen in deinem zweiten Spiel. Schon der zweite New York Quarterback, der gegen New England Geister sieht. Jetzt geht's gegen Denver, die 2-0 sind, die bis jetzt sehr souverän gespielt haben. Und bei denen ich überhaupt gar keine Chance sehe, dass sie hier gegen die Jets ein Spiel liegen lassen.
Ja, auf keinen Fall. Also die Broncos sind richtig gut in die Saison reingestartet. Wir hatten sie vorher schon als Kandidaten, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, ohne Quarterback ein richtig gutes Team. Jetzt kommt Bridgewater rein, macht bis jetzt einen soliden bis guten Job, spielt seine Leute an, hat auch wirklich viele Waffen. Für das Spiel ist Jerry Jeudy jetzt leider raus, aber man hat es ja auch schon gesehen, dass man eben nicht nur sich auf ihn verlässt, man hat mit Noah Fant einen Tight End, der wirklich ordentlich spielt. Und auch so, das Run-Game funktioniert besser, als ich mir gedacht hatte. Oder zumindest gedacht hatte, dass Melvin Gordon nochmal so aufdrehen wird. Das konnte man vielleicht auch nicht sehen. Sie haben jetzt mit ihren beiden Rushern schon die 100 Yards geknackt, also Williams und Gordon. Beide schon in der Saison über 100 Yards. Das teilt sich auch ganz gut auf, was die Carries angeht. Und Sutton hat natürlich ein Monster-Game abgeliefert. Und ich denke auch, dass das einfach dazu führen wird, dass die Jets eben immer noch die Jets sind und da auf 0-3 fallen. Und da finde ich auch 10,5 Punkte Favorit für die Broncos gar nicht mal zu hoch gegriffen, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das mit 2 Touchdowns in die Richtung gehen wird. Gerade eben, weil bei den Jets in der Offense gar nichts geht. Also es ist ja nicht nur Wilson, auch das Run-Game, da hast du drei Running Backs, mit denen du da durchrotierst, die alle drei irgendwie keine PS auf die Straße bekommen. Und das wird gegen Denver nicht reichen. Die Defense ist auch gut. Sauter spielt bis jetzt auf Cornerback auch eine richtig, richtig starke Saison. Wir hatten gesagt, dass Chasey Horn, der hat auch gut gespielt bis jetzt, sich verletzt hat, aber Sauter, die sind ja direkt hintereinander gepickt worden, war sogar vielleicht noch eine Nummer besser. Also das sieht auch so aus, als ob da Denver sich richtig entschieden hätte, dass man da mit Bridgewater in die Saison geht und eben Cornerback hochnimmt. Und sie sind so im Flow, das läuft durch, die gehen auf 13-0.
Ja, ich wollte gerade sagen, war gerade überlegen, ob das so mein Bad Advice für diese Woche ist. Die Spread ist dann aber mit 10,5 doch die höchste. Ich glaube, wer gern Geld machen will, dann würde ich auf die Cardinals wetten gegen die Jaguars. Ich glaube, die Spread ist da 7,5 und das werden locker leicht 2 Touchdowns. Bin ich der festen Überzeugung. Wo du Cornerbacks angesprochen hast, Jeff Okuda hatte sich ja in Woche 1 verletzt. Jetzt hat sich auch noch Ifeatu Melifonwu verletzt, letztes Wochenende gegen die Packers. Von dem ich auch sagen muss, ich war ja ein sehr großer Fan, das war mein Nummer 3 Corner im Draft und der hat auch in der ersten Halbzeit echt stark gespielt. Bis er dann raus musste, der ist jetzt auf IR. Also hat Pat Surtain wahrscheinlich gute Chancen, als der beste Rookie-Cornerback aus dieser Class am Ende des Jahres dazustehen. Gut, wir gehen beide mit den Broncos, dann werden wir bei Raiders Dolphins. Tua hat jetzt doch gebrochene Rippen, fällt aus. Die Raiders spielen super souverän bisher, jetzt stehen 2-0. Die Dolphins haben 35-0 gegen die Bills verloren. Überhaupt gar keine Chance, dass die Dolphins da irgendeinen Stich setzen. Die Raiders gehen 3-0, auch wenn es vor der Season wahrscheinlich niemand so erwartet hätte. Zu 100%. Also da bin ich, das ist wahrscheinlich eins der drei Spiele, wo ich mir am sichersten bin.
So sicher, wie du es jetzt sagst, bin ich da tatsächlich gar nicht. Aber da Tua nicht spielen wird, gehe ich dann doch auch mit den Raiders, gerade weil Derek Carr bis jetzt in der Saison wirklich überzeugen konnte. Er ist jetzt nicht in dieser MVP-Conversation drin, dass man sagen könnte, er ist auf einer Stufe mit Kyler Murray, aber er sieht trotzdem aus wie ein Top-10-Quarterback in dieser Saison. Das ist ja auch was, wo man ihn lange nicht dazu gezählt hat. Überraschend ist auch, dass die O-Line der Raiders gar nicht so schlecht ist, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Also da wurde ja auch viel hin und her getauscht. Klar, Carr war auch schon öfters jetzt unter Druck, aber es ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, dass er damit nicht klarkommen würde. Man hat es jetzt auch geschafft, diesen Gameplan, der in Woche 1 sehr auf Waller fixiert war, so ein bisschen abzuändern, dass auch andere Leute da einen Ball auch mal abbekommen haben. Rux letzte Woche einen langen Touchdown gemacht. Deswegen würde ich auch sagen, dass die Raiders das Ding gewinnen. Wobei Dolphins Defense jetzt auch eigentlich nicht so schlecht ist, es dann eher wieder die Offense ohne Tour. Ich glaube, Will Fuller wird dieses Spiel dann spielen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Brissett hat jetzt auch dann die Woche Zeit, aber Brissett ist auch einfach kein Starter in dieser Liga, das hat man auch gesehen, als er in Indianapolis das eine Jahr gespielt hat, nachdem Andrew Luck da retired ist. Deswegen sage ich auch, dass die Raiders auch auf 13-0 gehen. Was die Division ganz schön interessant macht, weil man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass Kansas City das Ding wahrscheinlich wiederholen wird. Jetzt hast du angenommen, unsere Tipps stimmen, mit den Broncos und mit den Raiders direkt 2 Teams drinne, die dann ebenfalls, die Chiefs haben ja schon ein Spiel verloren, die dann eben 3-0 in die Season reinstarten. Und das könnte dann auch wieder eine Division sein. Scheint so, als ob die West Divisions dieses Jahr ganz gut sind. Wo sich dann wieder jeder gegenseitig gut unter Druck setzt und wo dann die Division Games, wir haben ja jetzt diese Woche schon eins mit den Chargers, deswegen sind sie auch noch mehr unter Druck, wenn die anderen zwei Teams auch noch auf 3-0 gehen, wo die Division Games wirklich wieder fast wie Playoff Games sind.
Jetzt muss ich einmal ganz dreist fragen. Du hast gemeint, du siehst es nicht so eindeutig wie ich. Wer soll das Ding denn für Miami schaukeln? Jacoby Brissett macht es nämlich mit Sicherheit nicht.
Naja, zum einen finde ich, dass jetzt eben er zumindest, was die Wide Receiver angeht, einigermaßen Unterstützung hat. Also Waddle spielt bis jetzt solide. Dazu haben sie mit Parker und jetzt eben mit Will Fuller noch zwei andere Wide Receiver, die jetzt durchaus nicht schlecht sind. Das heißt, du hast schon mal drei Anspielstationen. Gesicki diese Saison auch noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Also der Supporting Cast ist schon einigermaßen da, dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt irgendwie nicht ein Receiver-Korb, wo du nicht weißt, wo du den Ball unterbringen kannst, wie es jetzt dann vielleicht zum Beispiel bei Mills bei den Texans der Fall war, dass du außer mit Brandon Cooks irgendwie keine Leute hast, die da großartig was reißen können. Das wäre das Erste. Zum anderen halte ich die Miami Defense eigentlich für relativ gut. Ich weiß nicht, bei den Raiders ist es auch immer so ein Auf und Ab. Klar, sie haben jetzt über zwei Spiele ganz gut ausgesehen, aber das waren jetzt auch nicht die Riesensiege, wo man sagen könnte, sie haben jetzt die Gegner aus dem Stadion geblasen. Also gegen die Ravens das Ding in der Overtime gewonnen und jetzt gegen die Steelers, die wir ja allgemein als nicht so stark einschätzen. Deswegen glaube ich nicht, dass es so krass eindeutig wird.
Na, ich muss aber dazu sagen, der Supporting Cast, der ist nicht schlecht, da hast du recht, aber bis auf Will Fuller ist es genau derselbe, der letzte Woche 0 Punkte gemacht hat. Zweitens, ja, wir schätzen die Steelers nicht hoch ein, aber die Steelers haben in Woche 1 die Bills geschlagen und das nicht mit Hängen und Würgen, also die haben da wirklich gut performt und die Ravens, die ja auch die Chiefs geschlagen haben, zu schlagen ist definitiv auch eine Leistung, also ich bin bisschen auf den Raiders-Hype-Train aufgesprungen dieses Jahr. Und ich finde, dass die bis jetzt auch echt souverän spielen. Also ich sehe da wirklich keine einzige Chance für Miami, dass sie da irgendwas reißen. Aber dann würde ich sagen, bevor wir zu lange an einem Spiel hängen bleiben, gehen wir weiter zu wahrscheinlich dem Top-Spiel der Woche. Was ganz interessant ist, weil wir jetzt eigentlich in den letzten 4 Spielen 3 Spieler haben, die wirklich gut sind.
Seahawks gegen Vikings an, wenn du schon vorher sprichst.
Das war das Einzige, das ich damit nicht gemeint habe.
Ich gehe davon aus, dass du von Buccaneers gegen Rams geredet hast.
Richtig.
Dann heben wir uns das Top-Top-Spiel der Seahawks noch 5 Minuten auf und reden erstmal über die Rams und die Buccaneers. Du hast recht, es ist auf dem Papier und auch von dem, was man bis jetzt in der Season von den zwei Teams gesehen hat, wirklich ein absolutes Top-Spiel. Das ist ein Spiel, wo beide Teams 2-0 stehen. Ich glaube, alle anderen Spiele, die wir bis jetzt besprochen haben, da ist das nicht der Fall, dass zwei Teams mit jeweils 2 Siegen aufeinandertreffen. Noch dazu hast du mit Buccaneers natürlich den Defending Champion, der jetzt seit sehr, sehr vielen Spielen ungeschlagen ist. Und du hast mit den Rams ein Team, was sich da durchaus berechtigte Hoffnungen macht, vielleicht der Nachfolger von den Buccaneers zu werden und sie zu entthronen. Deswegen schon mal einen Vorgriff vielleicht auf ein eventuelles Playoff-Game, was es zwischen den beiden dann in der NFC geben könnte. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was für ein Team du da vorne siehst. Man muss sagen, dass das Spiel bei den Rams stattfindet in LA und dass die Rams trotzdem 1,5 Punkte Underdog gegenüber den Tampa Bay Buccaneers sind. Und der Rest ist da deine Meinung zu diesem.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dieses Spiel in der Season Preview als mein NFC Championship Match getippt. Es ist ein wahnsinnig hochklassiges Spiel. Wie gesagt, man spielt in LA. Beide Teams nicht mit sonderlich vielen Verletzungen zu kämpfen. Daryl Henderson ist questionable. will ich an der Stelle anmerken. Andererseits fällt auf der anderen Seite Antonio Brown aus, also wird entweder Scotty Miller oder Tyler Johnson die Woche deutlich mehr Spielzeit bekommen. Gerade Antonio Brown natürlich großer Verlust, weil der wirklich wieder scheinbar zu Form gefunden hat. JPP ist auch draußen, was bei der Tiefe, die man in der D-Line hat, jetzt aber in meinen Augen kein Problem ist. Mein Gott, dann startet halt mal Joe Tryon so. Der hat das bis jetzt auch ganz souverän gemacht. Puh, es ist wirklich, wirklich schwer. Das muss ich echt nach Bauchgefühl entscheiden. Ich glaube aber, dass es die Buccaneers machen. Aus dem Grund, dass sie mit Tom Brady und Steve Arians einfach mehr Erfahrung haben. Beide Coaches, die schon, beziehungsweise beides Leute, die schon große Spiele gewonnen haben. Das kann man von Sean McVay und Matthew Stafford nicht behaupten.
Ja, ich könnte mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein Moment sein wird, wo die Rams die Bucks zu Hause dann schlagen. Wie es unter anderem die Saints auch gemacht haben mit den Bucks, um dann in den Playoffs gegen sie zu verlieren. Also es würde mich nicht wundern, wenn nächste Woche die Schlagzeile ist, dass die Rams jetzt mit Matthew Stafford ihren Quarterback haben, um auch diese großen Spiele mal gegen Tom Brady etc. gewinnen zu können. Und dann haut man sie in den Rankings dann sofort auf die 1 hoch und überhypt das Ganze dann wieder, ohne dass sie überhaupt aus der Division schon mal rausgekommen sind, weil die anderen Teams haben sich da ja bis jetzt auch nicht so schlecht geschlagen. Trotzdem kann man in der aktuellen Situation einfach nicht gegen die Buccaneers tippen als Defending Champion. So gut wieder in die Saison reingestartet. Gronkowski ist wieder auf einem ganz anderen Level zurück, als er letztes Jahr war. Also der hat den Anlauf genommen, mit dieser Season mal nebenbei den Super Bowl gewonnen und dann da halt die Touchdowns gefangen und macht genauso weiter. Also das ist wirklich geisteskrank, dieser Kerl. Weiß nicht, der beste Teil denn wahrscheinlich jemals. Also man muss ihn jetzt langsam wirklich in diese Kategorie reinschieben, dass es da fast gar keine Diskussion mehr geben kann, obwohl es natürlich auch viele andere große Namen auf der Tight-End-Position gibt, aber der Kerl ist echt unglaublich. Dazu hast du halt immer noch dieses Wide-Receiver-Duo. Klar, Antonio Brown hat jetzt in den ersten Spielen recht gut gespielt, aber Mike Evans und Chris Godwin, die hast du immer noch, da ist der dritte Receiver eigentlich schon in Anführungszeichen fast egal. Und Scotty Miller hat ja auch schon gezeigt, gerade auch in den Playoffs, dass er eben sich in dieser Rolle als dritter Wide Receiver durchaus wohlfühlt und da auch durchaus für Furore sorgen kann. Das heißt, alles in allem denke ich, dass die Bucks das machen werden, wobei man auch sagen muss, dass die Defense noch nicht so dominant ist, wie es dann gegen Ende letzten Jahres gerade in den Playoffs der Fall war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Rams da ordentlich auch Punkte aufs Board zaubern werden, aber die Bucks machen das am Ende. Also ich denke eher, dass es in Richtung Highscoring gehen wird.
Ich bin auch immer wieder verblüfft, wenn ich auf diesen Depth Chart schaue. Wenn wir jetzt Antonio Brown, also wir haben Mike Evans, der in jeder seiner Jahre in der NFL über 1000 Receiving Yards hatte. Wir haben Chris Godwin, der, wenn er nicht gefranchise-tagged ist, locker leicht Wide Receiver 1 Money bekommt und auch irgendwo Wide Receiver 1 ist. Und die haben auch einfach noch Antonio Brown, der vor seinem, sagen wir, seiner kürzeren CTE-Phase wahrscheinlich der, wohl nicht wahrscheinlich in meinen Augen ganz klar, der beste Wide Receiver unserer Zeit ist und auch einen Run gemacht hat, um irgendwann als Top 3 Wide Receiver of all time zu gelten. Also wenn du dir mal die Stats anschaust, von als er in die Liga gekommen ist, bis als das Schraube in seinem Kopf locker geworden ist, dann führt er jede Statistik an.
Ja, als 6-Runden-Pick muss man ja noch dazu
sagen. Eben.
Es ist ja nicht irgendwie so, dass man ihn im College schon als nächsten Superstar gehypt hätte.
Nee, der kam ja von einer ganz kleinen Schule, ich glaube Central Michigan war es.
Ja.
Es ist brutal. Es ist brutal und dann hast du zu diesen Wide Receivern den besten Tight End aller Zeiten mit Ron Gronkowski. Wie schaffst du es? In der Zeit mit Salary Cap so ein Team zusammenzubauen. Es ist echt.
Und dann hast du noch die Tiefe. Scotty Miller ist kein schlechte. Cameron Braid, O.J. Howard, das sind ja alles Namen, die schon durchaus öfters Snaps in der NFL gesehen haben und auch gar nicht jetzt vielleicht nicht die Unterschiedsspieler sind. Aber das sind zumindest Leute, die du auf jeden Fall mal, wenn du ein Two-Tight-End-Set spielst, auf jeden Fall gut und gerne mal reinwerfen kannst. Oder jetzt, wenn Antonio Brown ausfällt, spielt halt Scotty Miller den dritten Wide Receiver. Also das ist schon echt verrückt. Dann hast du zwei Running Backs dazu. Da geht es ja noch weiter. Leonard Fournette ist ein Top-5-Pick. Ronald Jones, jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten dieses Jahr. Da muss man schon sagen, dass die Snaps jetzt schon relativ klar an Fournette gegangen sind. Der auch so ein bisschen seine Playoffs-Form wie Gronkowski auch in die nächste Saison retten konnte. Und ja, das ist einfach komplett verrückt.
Ja, also du hast es angesprochen. Leonard Fournette, 4th Overall Pick 2017 gewesen. Dann hast du als Backup Rojo, der 38. Pick 2018 war. Und dahinter hast du Giovanni Bernard, der nach dem Ausfall von Joe Mixon letztes Jahr brutal gut gespielt hat und ja auch mal ein Second-Rounder war. Ne? Also dieses Roster hat nicht nur unglaubliche Qualitäten, sondern auch eine unglaubliche Tiefe. Und klar, du hast jetzt Verletzungen mit Sean Murphy Bunting, die bitter sind, aber wenn es irgendein Roster in der NFL wegsteckt, dann das. Und das ist in meinen Augen auch mit Abstand das beste Roster in der ganzen NFL.
Ja, um nochmal kurz auf das Spiel zurückzukommen, weil du es schon angesprochen hast in den vergangenen Episoden, und zwar die Rolle von Jalen Ramsey, der, wie du es ja schon sehr ausführlich dargelegt hast und auch zu Recht dargelegt hast, in der letzten Zeit nicht mehr so als klassischer Cornerback eingesetzt wird, sondern vermehrt auch mal so ein bisschen in der Hybridrolle gespielt wird von der Rams-Defense, um ihn quasi maximals ins Spiel zu bringen, dass er da eben nicht nur einen Mann wegnimmt, sondern da auch einen Impact hat als guter Tackler, auf das Spiel einwirken kann. Wie denkst du, wird seine Rolle in diesem Spiel sein, jetzt wo da wirklich auf der anderen Seite eben so gute Leute stehen werden? Also stellt man ihn dann 1-1 gegen Mike Evans und sagt, wir nehmen den großen Go-To-Wide-Receiver aus dem Spiel, oder spielt man ihn dann eher gegen Gronkowski, dass man sagt, der hat bis jetzt so gut gerade in der Red Zone gespielt, wir müssen dann unseren besten Corner auf ihn ansetzen, wobei er da ja auch vielleicht größentechnisch doch im Nachteil ist, oder steckt man ihn auf Godwin und sagt, ja, wir lassen irgendwie die kurzen Routen von Gronkowski und von Evans, die eher auf Possession aus sind, lassen wir von anderen Leuten verteidigen und schauen, dass wir over the top nicht von Godwin irgendwie geschlagen werden. Also das, wie würdest du das einschätzen? Weil ich denke, das wird sicher ein Key-Matchup sein, dass man da einen guten Plan hat. Weil wenn das aufgeht, ist es vielleicht dann so ähnlich, wie es die Buccaneers im Super Bowl gemacht haben, dass sie sagen, wir nehmen Tyreek Hill raus, koste es, was es wolle, keiner schlägt ins Tief und alles, was dann über Kelce geht, ist schon in Ordnung. Wir werden dann irgendwann mit unserer Front 7 das schon irgendwie in den Griff kriegen. Weil so haben die Buccaneers den Super Bowl gewonnen und so muss es ja auch irgendwie für die Rams mit einem klaren Gameplan in dieses Spiel reingehen, weil sonst schlägst du keinen Super Bowl-Champion.
Das ist eine verdammt gute Frage und ich bin ehrlich, ich überlege schon die ganze Woche. Wenn du einen anderen Teil als Gronkowski hättest, hätte ich gesagt, ganz klar, Jalen Ramsey kehrt auf seine Corner-Rolle einfach zurück und spielt die ganze Zeit 1-on-1 gegen Mike Evans. So, jetzt hast du Gronkowski hier drin. Ich glaube nicht, dass er diese Star-Rolle spielen wird. Habe ich in einer der letzten Folgen erklärt, für die Leute, die es nicht wissen. Hört da vielleicht nochmal rein. Eben diese Hybrid-Rolle. Ich glaube nicht, dass du die gegen Tampa durchziehen kannst, weil du spielst gegen Tom Brady. Jalen Ramsey hat halt auch den Vorteil, ne, durch seine Hybrid-Rolle, der geistert halt übers ganze Feld. Und das funktioniert oft gut. Wenn es einen Quarterback gibt, gegen den das wahrscheinlich nicht funktioniert, dann ist das in meinen Augen Tom Brady, einfach weil der eine Erfahrung mitbringt. Ich meine, der hat gegen die Besten der Besten gespielt, der hat gegen Ed Reed gefühlt jedes Jahr gespielt. Der kennt Spielertypen, die über dem ganzen Feld überall verteilt sind. Der wirft da keine dummen Picks. Deshalb, es ist eine gute Frage, vor allem wer übernimmt Gronkowski, wenn er es nicht macht. Ich glaube, dass in den meisten, im Großteil des Spiels Ramsey als Corner spielen wird, vermutlich auf Mike Evans, außer man will mit Chris Godwin den Deep Threat in den letzten Wochen rausnehmen, es kann auch sein. Was definitiv in meinen Augen passieren wird, sobald es Richtung Red Zone geht, ist, dass Ramsey 1 gegen 1 gegen Gronk spielt. weil Gronk ist dieses Jahr in der Red Zone so ein Biest. Ich glaube, der hat 4 Receiving Touchdowns, ja, alle in der Red Zone. Das sind die meisten in der NFL. Ich sehe da keinen Weg, wie irgendjemand anderes als Jalen Ramsey Red Zone Robbie G verteidigen soll.
Robbie G, Baby.
Ich liebe ihn. Das ist der sympathischste Spieler überhaupt in der NFL. Also wie gesagt, ich glaube, dass er über weite Rollen den Nummer 1 Receiver rausnehmen wird. Wen auch immer Sean McVay da als Nummer 1 identifiziert. Ich wäre nicht überrascht, wenn es Chris Godwin ist, um den Deep Thread rauszunehmen. Wenn es Richtung Red Zone geht, wird Ramsey an Gronk kleben. Ansonsten hast du keine Chance in meinen Augen in dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall ein absolutes Topspiel so früh in der Saison, dass man das jetzt schon sehen kann. Ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus, dass wir davon wahrscheinlich noch ein Rematch sehen werden. Wenn das jetzt nicht direkt im Championship-Game ist, wird das trotzdem in irgendeiner Playoffs-Runde soweit sein, dass die beiden Teams dann aufeinandertreffen werden. Deswegen ist es spannend zu sehen, dann auch immer in einem halben Jahr, wenn man sich das erste Matchup nochmal anschaut, wer dann da die besseren Schlüsse draus zieht, um das Ganze dann umzusetzen für ein zweites Spiel. Deswegen werden wir sicher auf diese Jalen Ramsey, wer ist derjenige, der die Ehre hat, von ihm gecovert zu werden, zu gegebener Zeit, sollte es soweit kommen, nochmal zurückkommen. Wir haben jetzt für die dritte Woche, um das Ganze abzuschließen, nochmal die zwei Primetime-Games am Sonntagnacht auf Montag und dann von Montag auf Dienstag. Und wir kommen zu 49ers gegen die Packers.
Hast du nicht das in deinen Augen wichtigste Spiel der Woche vergessen?
Okay, dann sagen wir ganz kurz noch, dass die Seahawks ein Bounceback-Game haben werden und die Vikings besiegen. Ja, okay, du hast recht. Tatsächlich, das war auf meinem Zettel noch relativ weit oben. Deswegen habe ich das gerade kurz übersehen. Ja, Seahawks bei den Vikings wird sicher auch eine enge Kiste. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Vikings das ganze Ding gewinnen, weil es in Minnesota ist, weil Seattle gut unter Druck ist. Letzte Woche hast du so einen Downer, hast das Spiel eigentlich in sicheren Händen und verlierst dann in Overtime. Die Defense sieht alles in allem noch nicht sehr gut aus. Die Offense ist eigentlich soweit in Ordnung. Ein bisschen DK Metcalf wäre noch schön aus Seahawks Sicht. Aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit, wie bei AJ Brown auch, bis der dann eben die zweite Stufe zündet. Man muss dazu sagen, dass ich sicher schon 5, 6, 7 gefühlte Spiele gegen die Vikings gesehen habe von den Seahawks, die Seahawks alle gewonnen haben. Also ich kann mich nicht zurückerinnern, dass sie da mal irgendein Spiel verloren haben. Und das hat eigentlich meistens mit der Dummheit der Vikings zu tun. Also einen Kick, das ist ja, naja, diese ganze Story, wo das komplett Soldier gestartet hat, dass sie da in den Playoffs eigentlich hätten gewinnen müssen. Dann haben sie letztes Jahr das Ding, wo Wilson am Ende den Game-Winning-Drive doch irgendwie unterbringt und das hätten sie auch gewinnen müssen. Von daher, es wäre eigentlich mal an der Zeit, dass die Vikings das ganze Ding gewinnen. Ich glaube aber trotzdem, dass es wieder so sein wird, dass die Seahawks das holen.
Ich gehe auch mit den Seahawks aus zwei Gründen. Erstens, Dalvin Cook ist angeschlagen. War letzte Woche, da hat er schon zweimal verletzt auf dem Feld. Ich weiß nicht, ob der die Workload carryen kann, die vielleicht nötig wäre, um das Spiel zu gewinnen. Zweitens, es gibt einen ganz entscheidenden X-Factor für mich und das ist Kirk Cousins, der bis jetzt echt stark dieses Jahr spielt. Also wir sind hier bei über 70% Completion Rate, 5 Touchdowns, kein Pick, der spielt sehr sicher im Moment. Wenn der ein gutes Spiel hat, dann kann das durchaus eng werden. Ich gehe trotzdem mit den Seahawks, einfach weil ich glaube, dass Russell Wilson ungern zwei Spiele hintereinander verliert und sich mit dem vierten Platz in der NFC West auch nicht ganz so, ja, wahrscheinlich ungefähr so zufrieden ist wie du. Du musst in dieser Division eigentlich alle Non-Division-Games gewinnen, weil alles, was in deiner Division ist, wird unglaublich hart. Von dem her kann ich mir schwer vorstellen, dass die Seahawks so ein Spiel liegen lassen.
Die einzige Chance für Minnesota, oder wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist halt, dass man wirklich mit Adam Thielen und mit Justin Jefferson zwei wirklich richtig gute Wide Receiver hat und dann damit eigentlich die größte Schwachstelle der Seahawks, nämlich die Secondary, gut attackieren kann. Also man kann eigentlich jetzt schon vor dem Spiel sagen, dass Trey Flowers sicher irgendeine lange Completion abgeben wird an Jefferson und auch, dass Thielen da wieder einen Touchdown fangen wird, weil er einfach so ein guter Route-Runner ist. Also davon kann man eigentlich ausgehen. Ich denke trotzdem, dass die Seahawks das am Ende dann eben doch machen werden, weil, wie gesagt, die Offense hat bis jetzt ganz gut gespielt und ich denke, dass gerade wenn Cook nicht so auf diesem gesundheitlichen Level ist, dass dann da eben das Gleiche, was dann letzte Woche passiert ist, dass Henry einfach in der zweiten Hälfte über eine platte Defense einfach drüber pflügt, das wird mit Minnesota nicht passieren. Da haben sie auch nicht eine gute Line dafür, dass sie da die Lücken so aufreißen könnten. Deswegen glaube ich, dass Seattle das dann doch knapp machen wird.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Nachtspiel am Sonntag, nämlich San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers. Die Packers letzte Woche Bounceback-Game gehabt. Die 49ers gegen die Eagles gewonnen. Hart umkämpft das Spiel, aber am Ende gerade kann ich nur immer wieder sagen, die Red Zone Offense hat mich sehr überzeugt, Red Zone Defense hat mich sehr überzeugt bei den 49ers. Man hat halt einige Fragezeichen. Wortwörtlich, Eric Armstead, Javon Kinlaw und Emmanuel Mosley sind alle questionable. Elijah Mitchell is doubtful. Bei den Packers sieht es besser aus. Da David Bakhtiari ist ja immer noch out nach seinem Kreuzbandriss letztes Jahr. Elgton Jenkins, der Ersatz Left Tackle, ist auch doubtful. Also da könnte ein ganz neuer Left Tackle spielen. Was dann natürlich super interessant wird, weil der dann mit Nick Bosa gematcht wird. Ob der das so gut handeln kann wie Jordan Mailata letzte Woche, ich glaube nicht. Dementsprechend ist das eine der großen Win-Conditions, die die 49ers für mich haben. Zweitens ist das Problem bei der Packers-Defense. Man hat es letzte Woche in der ersten Halbzeit gegen die Lions gesehen. Die sind noch nicht so richtig drin. Die spielen noch nicht so richtig als Team zusammen. Im US-Fernsehen ist es Growing Pains bezeichnet worden. Das trifft es eigentlich ganz gut. Du hast dann später gesehen, ab so ja, Mitte, drittes Viertel, lief es dann richtig. Die waren dann richtig in ihrem Ding drinnen. Aber wenn du gegen die 49ers gewinnen willst, dann muss da defensiv von Anfang an alles klappen. Dementsprechend gehe ich mit den Niners.
Ich gehe mit den Packers tatsächlich. Weil ich finde, dass die größte Schwäche von der Green Bay Packers Defense immer noch die Run Defense ist. Und das ist eben, wenn du jetzt schon sagst, Fragezeichen. Und dann eben mit Bosa gegen Left Tackle erwähnst, erwähne ich die Packers Defense oder Run Defense gegen das Running Game von San Francisco, was auch so ein bisschen ihr Herzstück ist. Und ja, ich glaube einfach, dass die 49ers mit ihrem Running Game das Problem haben, dass sie da auch viele Verletzte haben. Sermon hat sich letzte Woche eine Gehirnerschütterung zugezogen, gerade bei seinem ersten Carry, den er da in der NFL hatte.
Der ein Fumble war.
Was hast du gesagt?
Der ein Fumble war. Und keine Penalty wegen Unnecessary Roughness.
Ja, ich glaube, da ist Victor anderer Meinung gewesen. Das konnte man so ein bisschen heraushören in eurer Review von letzter Woche. ich würde mal sagen, was kein Fumble war, weil es auf dem Spielfeld so gecallt wurde und deswegen die Eagles verloren haben. Nein, keine Ahnung. Ich bin da neutral, wie die Schweiz. Macht das unter euch aus. Genau, also er ist auf jeden Fall raus. Mostert ist auch schon raus. Und da ist halt das Problem, dass ich glaube, dass das Run-Game nicht so aufgezogen werden kann, wie Kyle Shanahan das gerne hätte. Jimmy Garoppolo ist halt auch jemand, der immer mal wieder für einen Pick gut ist. Und Aaron Rodgers wird sicher noch weiter bestätigen wollen, dass die erste Woche da nur ein ganz, ganz böser Ausrutscher war.
Dennis, ich muss kurz einhaken.
Ja.
Ich sehe es gerade auf ESPN. Trey Sermon ist most likely tatsächlich back.
Okay. Das ist natürlich spannend, aber ändert nichts. Ich gehe trotzdem mit den Packers. Und deswegen, ja, mal gucken. Also, ist natürlich gut, wenn er zurück ist. Aber ich glaube trotzdem, dass Aaron Rodgers das ganze Ding schaukeln wird.
So, und dann kommen wir zum absoluten Highlight der Woche. Monday Night Football, Primetime. Wahrscheinlich eine der spannendsten Rivalitäten in der NFC, wenn nicht die spannendste. Das Verliererteam aus Dallas gegen die Philadelphia Eagles. Es wird super spannend. Ich bin so gehypt. Dämpfer vorweg natürlich mal wieder, weil anders kennt man es von den Eagles nicht. Jordan Mailata, der letzte Woche grandios gespielt hat. Gegen Nick Bosa etc. nicht mal einen Pressure zugelassen hat. Hat sich im Training irgendwie verletzt und fällt höchstwahrscheinlich aus. Weil, was auch sonst. Wann ist auch jemals irgendein richtiger Eagles-Spieler fit? Nichtsdestotrotz, die Cowboys gewinnen, verlieren Woche 1, okay, gegen die Buccaneers. Gewinnen mit Hängen und Würgen gegen die Chargers. Und jetzt steht Philly vor der Tür. Und ich muss gerade schauen, ob das ein Heimspiel zufällig für die Eagles ist. Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Schauen wir mal. Nicht, dass das was an meiner Meinung ändern würde, wer das Spiel gewinnt.
Ja, du warst ja von vornherein da nicht so biased, glaube ich, oder?
Nee, ich bin da überhaupt nicht biased. Ja, das Spiel ist bei den Cowboys, macht nichts. Die Eagles dismanteln die Cowboys daheim.
Auf keinen Fall.
Doch. Doch, die Eagles holen das zu 100%.
Da werde ich dir wieder widersprechen, auch bei dem letzten Spiel in dieser Preview. Und zwar gewinnen die Cowboys ihr Heimspiel gegen die Eagles aus verschiedensten Gründen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Ja, zum einen konnte man lesen, dass Amari Cooper jetzt wieder voll trainiert hat, also er ist wieder zurück, was vielleicht auch fraglich gewesen ist, weil er sich letzte Woche eine kleinere Verletzung zugezogen hat. Zum anderen haben die Cowboys nach diesem gammeligen Spiel, dass sie dann doch gewonnen haben gegen die Chargers, jetzt gut Oberwasser bekommen. Die Eagles mussten sich dann doch letzte Woche?
Keine Ahnung.
Ist noch der Off-Season-Modus drin. Letzte Woche musste man sich dann doch ärgerlich gegen die 49ers geschlagen geben. Das ist der Punkt 1, also da ist das Momentum auf Seite von Dallas. Momentum 2 ist das Heimspiel. In Division Games ist es immer brutalst wichtig, die eigenen Leute hinter sich zu haben, die dann ordentlich Stimmung machen. Und Punkt 3 ist für mich tatsächlich auch wieder eine Verletzung. Und zwar auf der Eagles-Defense-Seite mit Graham fällt dir eigentlich so dein Herzstück der Defense aus. Also wenn man das Hard Knocks geschaut hat von den Eagles, weiß man, wie wichtig er ist, auch für die Moral von dem Team. Und dass er da jetzt eben nicht nur das Spiel, sondern für längere Zeit nicht zur Verfügung steht, ist, glaube ich, ein harter, sehr, sehr harter Rückschlag für die Eagles. Und das ist in meinen Augen mit die Ursache dafür, dass die Cowboys das Ding holen werden.
Ich gebe dir mehrere Gründe, warum die Eagles das holen. Erstens, die Dallas Defense ist ziemlich verletzungsgeschwächt. Also wir haben Starting Defensive Tackle, der raus ist. Keanu Neal ist raus. Und der Starting Strong Safety mit Donovan Wilson ist raus. Beziehungsweise der ist noch questionable, aber fällt wahrscheinlich aus, was ich gelesen habe. Dann ist der einzige Spieler, vor dem ich im Pass Rush wirklich Angst habe gegen die Eagles Line, so wie die dieses Jahr spielt, der Marcus Lawrence, der sich aber seinen Fuß gebrochen hat und raus ist. Ich mache mir, was Pass Rush angeht, überhaupt gar keine Sorgen nach dem Spiel letzte Woche gegen die Niners. Das Duell an der Line werden die Eagles gewinnen. So. Dann hatte ich tatsächlich sehr Respekt vor dem 49ers Running Game, beziehungsweise auch, was du mit Deebo Samuel im Backfield gemacht hast. Das werden die Cowboys nicht machen. Du hast Zeke, der jedes Jahr schlechter wird und der mich auch letzte Woche nicht überzeugt hat, beziehungsweise generell zurzeit nicht überzeugt. Der steht über die ganze Season bei 100 Yards und du hast dahinter Tony Pollard. So, was die Eagles das Spiel gekostet hat, war, dass du in der Offense irgendwann zu viel nur noch gelaufen bist und ab dem zweiten Viertel keinen Pass mehr zu deinem Wide Receiver angebracht hast. Dass die 49ers Defense einfach unfassbar stark war und dass du Deebo Samuel aus dem Backfield nicht stoppen konntest. Das sind alles Probleme, die ich diese Woche nicht sehe. Bin ich ganz ehrlich. Und deshalb holen sich die Eagles das auch.
Dann ist ja gut, dass wir zum Abschluss der Episode nochmal einen Streitpunkt offen haben. Das wird dann sicher spannend für die Review von dieser Woche. Ich bin wirklich mal gespannt. Es sind wieder ein paar gute Spiele dabei. Natürlich alles überschattet von diesem Showdown zwischen den Rams und den Bucks. Da werde ich auf jeden Fall auch dann komplett draufbleiben und das bis in die Nacht reinschauen.
Oh, einen Punkt habe ich noch.
Ja.
Den darf ich nicht fallen lassen, weil du hast Brandon Graham angesprochen. Riesiger Verlust, gerade moralisch, gar keine Frage. Aber wenn irgendeine D-Line in der NFL das ab kann, dann vermutlich die Eagles D-Line. Ich meine, die Starting Four ist voraussichtlich halt trotzdem Josh Sweat, Javon Hargrave, Fletcher Cox und Derek Barnett. Ne? Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Jetzt kannst du deine Moderation machen.
Okay, nochmal unterbrochen von einer kleinen Lobenshymne auf die Eagles. Bin ich dann für das Spiel dann doch gespannter, als ich eigentlich wäre, einfach weil ich tatsächlich hoffe, dass wir da eine sehr, sehr schöne Review zusammen aufnehmen können. Mit dem besseren Ende für mich. Genau, ich hatte schon gesagt, das Highlight wird auf jeden Fall Rams gegen Bucks. Das wird wahrscheinlich das Spiel der Woche. Ich hoffe, es kann die hohen Erwartungen auch halten. Ich kann mich da an ein anderes Spiel erinnern zwischen Kansas City und den Rams, was irgendwie 51-53 ausgegangen ist. Ich hätte nichts dagegen, wenn man das Ganze wiederholt. Also das wäre auf jeden Fall ein geisteskrankes Feuerwerk, wo sicher auch beide Teams dazu in der Lage sind, sowas jederzeit zu zünden. Vielleicht kommt ja alles zusammen, dass wir da wieder ein ähnliches Spektakel sehen. Und auch so denke ich, dass es für viele Teams eine wichtige Woche ist, weil man hat jetzt zwei Spiele gespielt, man kann die Teams so ein bisschen einschätzen. Hoffe auch für uns, wir haben wie immer unsere ganzen Tipps abgegeben für die Woche, um unser internes Tippspiel weiterzuführen. Ich glaube, da können wir dann nach der dritten Woche auch mal eine Bilanz ziehen, wie es da so aussieht. Denke ich, ist es für uns jetzt auch einfacher, dass man ein paar Teams besser einschätzen kann. Aber für viele Teams, gerade die jetzt 1-1 stehen oder die eventuell die ersten zwei Spiele nicht gewinnen können, ist das schon so ein richtig richtungsweisendes Wochenende. Weil entweder du rutschst jetzt ab und bist vielleicht 0-3 und hast ein Loch, aus der du versuchst, die ganze Saison wieder rauszukommen und rennst sozusagen jede Woche hinterher, um dann die anderen Teams deiner Division einzuholen. Oder du schaffst es halt irgendwie, wenn du 1-1 bist oder so, das Ganze wieder in eine positive Richtung zu drehen, um dann auch da wieder den Schwung mitzunehmen, weil gerade in manchen Divisions, ich hatte ja die West Divisions schon angesprochen, sowohl AFC als auch NFC, kann man sich wirklich diese Saison gar nichts erlauben, gerade was die Games außerhalb der Division angeht. Deswegen bleibt es sehr spannend. Ich freue mich wie immer auf die Spiele. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, Domme, dass wir das Ganze hier zusammen durchziehen konnten. Und dann hoffe ich einfach auf ein gutes Wochenende mit vielen Touchdowns und dem einen oder anderen Spieler, der auch mein Fantasy-Team nach vorne bringen wird.
Ja, den kann ich mich nur anschließen. Auf eine siegreiche Woche. Ansonsten kursiert wahrscheinlich das Letter of the Day L Muppet-Video wieder in unserer Gruppe. das wird definitiv in meiner Story kursieren, wenn die Cowboys das Spiel verlieren. Also ich freue mich schon mal auf nächste Woche. Ja, dann würde ich sagen, Dennis hat eigentlich alles gesagt. Wir sind voller Vorfreude auf die Woche. Ich freue mich auch schon auf die Review und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao.